Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. In der Theo Lounge nähern wir uns dem Thema Spiritualität aus verschiedenen Richtungen und interessieren uns auch für Interspiritualität, etwa den Austausch verschiedener Religionen über Spiritualität. Und heute geht es um den Austausch zwischen Kirche und Kunst. Wenn wir fragen nach der Beziehung von Kunst und Kirche, dann können wir das sagen, in der alten Kunst ist das natürlich eine sehr enge gewesen. Bis heute strömen ja viele Menschen in Kirchen, um die Kunst zu sehen. Es ist vor allem die historische Kunst. Bei der modernen und zeitgenössischen Kunst ist es oft ein spannungsreiches Verhältnis gewesen, aber eben auch ein sehr spannendes. Und da blicken wir auf gut 100, 150 Jahre zurück, wo sich das immer wieder mal auch gewandelt hat. Und wo stehen wir denn da heute, ist die Frage, der wir uns heute auch widmen in der Theo Lounge. Die Kirche in einer Phase, wo sie schrumpft, wo es viele Fragezeichen gibt, wie es weitergeht und wie geht es da weiter mit dem Verhältnis von Kunst und Kirche, mit der Kooperation von Kunst und Kirche, sind wir da vielleicht sogar an ein Ende angelangt. Diese Fragen möchte ich heute besprechen mit Matthias Berger, Theologe, Seelsorger und Dichter. Wir werden eine Standortbestimmung versuchen. Hallo Matthias.
Hallo Johanna.
Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und wir haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass dieses Thema Kunst und Kirche uns umtreibt schon lange und wir auch ehrenamtlich da tätig sind. Ich bin zum Beispiel bei dem ökumenischen Magazin Kunst und Kirche. Im Untertitel heißt das Magazin für Kritik, Ästhetik und Religion. Und Matthias Berger ist Präsident der Schweizerischen Lukas-Gesellschaft. Lukas-Gesellschaft, das ist ein Name, dem wird man heutzutage einem Künstler- und Architektennetzwerk nicht mehr unbedingt geben. Aber die Lukas-Gesellschaft ist eben altehrwürdig und die gibt es schon länger, die gibt es schon 100 Jahre. Was habt ihr euch einfallen lassen jetzt zu diesem Jubiläum, 100 Jahre Lukas-Gesellschaft?
Ja, wir haben bewusst einen Titel gewählt, der so die Geschichte, aber auch die Gegenwart ernst nimmt. Wir haben das Jubiläum unter den Titel 100 Jahre gegenwärtig gestellt, weil wir finden, dass die Lukas-Gesellschaft genau das versucht hat und es ihr oft gelungen ist, eigentlich immer sich mit der Gegenwart dieses Verhältnisses auseinanderzusetzen. Also es ging eigentlich immer um zeitgenössische Kunst oder zeitgenössische Architektur. Das war der Anspruch und ich denke, dass der auch weitgehend erfüllt wurde.
Jetzt ist druckfrisch euer Jahrbuch auch gekommen und das heißt auch gewagt, 100 Jahre gegenwärtig. Lass uns mal da in die Anfänge zurückblicken. Also wir sind dann 1924, also ja, die goldenen 20er, Charleston, die Frauen haben so Kloschhüte, solche Topfhüte getragen. In Zürich hier hatte man den Dadaismus, die Hochphase sogar schon hinter sich. Also es waren riesige Umbrüche in der Kunst. Es ist eine stark linke, auch politische, kommunistisch engagierte Kunst ist en vogue gewesen. Und da ist nun die Kirche, und in den Anfängen war das die katholische Kirche. Das kann man auch noch ein bisschen raushören, wenn das nach Lukas benannt ist, genau. Sozusagen. Was hat die da genau gegenwärtig versucht vor 100 Jahren?
Genau, also ich finde, du hast das sehr schön jetzt so gezeichnet, diese Zeit 1924. Aufbruchstimmung, neue Entwürfe in der Architektur, in der Kunst, der Versuch, Neues auszuprobieren. Und die katholische Kirche stand eigentlich an einem anderen Ort. Also jetzt vor allem, wenn wir auf den Vatikan, so auf das Zentrum oder das Herz dieser Kirche blicken, da war ja vom 19. Jahrhundert her bis in diese Zeit immer noch diese ganz kritische, antimodernistische Haltung die Tradition bewahren wollte, die sich gegen Liberalismus, Kommunismus sowieso gewehrt hat. Und die hat auch, was Kunst in der Kirche und auch Kirchenbau betraf, sehr klare und sehr traditionalistische Vorgaben gemacht. Also eine Kirche sollte eigentlich vom Modell her einer mittelalterlichen, gotischen, vielleicht barocken Kirche entsprechen. Und neue Stile, neue Formsprachen waren überhaupt nicht gefragt. Und die Lukasgesellschaft, das waren damals halt wirklich Vertreter dieser Moderne, die gesagt haben, nein, auch in der Kirche, eben die Kirche muss gegenwärtig sein, auch da soll die zeitgenössische Architektur und die zeitgenössische Kunst Platz haben. Das war der Anspruch der Lukasgesellschaft, dass es war im Anfang, kann man durchaus sagen, eine Kampfbewegung, eine katholische Kampfbewegung.
Und sind da die mit fliegenden Fahnen auf die Avantgarde aufgesprungen? Das kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Mir ist aufgefallen im Jahrbuch eine Überschrift, la décadence de l'art sacré, also irgendwie die Dekadenz, der Verfall der sakralen Kunst war offenbar damals ein Thema, etwas, was die Lukasgesellschaft die Gründungsmitglieder offenbar wahrgenommen haben, sich dagegen dann sozusagen positioniert haben. Kannst du dazu was sagen, was da gemeint war mit der Dekadenz?
Also es war damals offenbar so, dass sehr viel so jetzt Kunstprodukte für die Ausstattung von Kirchen industriell hergestellt wurden. Man hatte natürlich auch neue Möglichkeiten, Produkte herzustellen. Es gab damals in der katholischen und religiösen Kunst wenig Innovation. Es wurde Fabrikkunst hergestellt. Und dagegen haben sich die Gründer der Lukasgesellschaft gewehrt und gesagt eben, nein, es gibt Kunstschaffende, die jetzt Kunst machen und das soll hochwertige Kunst sein, die von Künstlern unserer Zeit hergestellt wird, gemacht wird.
Also da sind die Heiligen von der Stange gekommen sozusagen, die Madonna in tausendfacher Ausfertigung.
Ganz genau.
Und dagegen haben sich nun die Künstler, also es ging doch dann stark von den Künstlern und Architekten auch aus, dass sie sagten, nein, wir haben da was anderes anzubieten, wir möchten angefragt werden, wir möchten von der Kirche engagiert werden.
Genau. Es waren aber auch Theologen, katholische Theologen. Die Lukasgesellschaft war von Anfang an immer ein Netzwerk von Kirchenvertretern, Künstlern und Architekten. Innen müsste man jetzt auch sagen, dass geht wie so oft auch ein bisschen unter in der Geschichte der Lukasgesellschaft, dass es durchaus auch Frauen waren, aber natürlich damals mehrheitlich Männer und vor allem sind Männer in der Öffentlichkeit stärker in Erscheinung getreten als die Frauen.
Und für die Reformierten zu der Zeit war das kein Thema, weil die Kirche braucht keinen Kirchenschmuck. Aber Architektur war doch wahrscheinlich auch eine große Frage schon damals.
Ja, das ist so. Also man weiß heute, wenn man in die Archive geht und da ein bisschen reinschaut, dass es immer auch ein paar reformierte Mitglieder hatte in der Lukasgesellschaft. Die waren anfänglich halt nicht jetzt formal Mitglieder, weil es ein katholischer Verein war damals. Aber es gab immer auch, also ich glaube vor allem auch Kunstschaffende, die reformierten Hintergrund hatten und einfach Interesse hatten an diesem Austausch. Aber wie du richtig sagst, in der reformierten Kirche war natürlich die ganze Frage nach Ästhetik, Kunst in der Kirche sowieso ein bisschen eine andere. Das spielt vielleicht auch heute immer noch eine weniger große Rolle. Und vor allem war es ja schon so, dass die reformierte Kirche ja halt nicht so zentralistisch aufgebaut ist. Man halt auch nicht so Vorgaben hatte von irgendeinem Rom her, das gesagt hätte, so dürft ihr und so dürft ihr nicht. Also von daher war diese Spannung natürlich auch viel weniger stark und es brauchte eigentlich in diesem Sinne keine Kampfbewegung.
Ich möchte dann noch mal ein bisschen in die Details gehen, weil bei diesen Verschiebungen, also im Laufe dieser Zeit, auf die wir jetzt zurückblicken, wo wir von moderner und avantgardistischer Kunst sprechen, hat es immer Verschiebungen gegeben, was das Verhältnis von das Verhältnis zur Religion und zur Spiritualität und zur Kirche anlangt. Das ist ganz spannend. Da kann man viel verstehen, auch über das Selbstverständnis von Kunst und Künstlern, aber auch von Kirche. Aber ich möchte davor dich fragen, jetzt haben wir bei der Lukas-Gesellschaft dich als Präsidenten seit mehreren Jahren, einen reformierten Theologen. Matthias, was ist es bei dir gewesen, dass dich da so angezogen hat, hingezogen, dich verstärkt auch da zu interessieren und zu engagieren in diesem, sag ich mal, Schwellenfeld, Schwellenbereich, wo sich Kunst und Kirche und Spiritualität begegnen?
Also auch für einen reformierten Theologen stellt sich natürlich die Frage, wie kann man über Gott, über das Göttliche sprechen, aber natürlich auch, wie kann man das symbolisch darstellen oder bildlich damit umgehen? Und das finde ich eigentlich immer wieder eine spannende Frage. Etwas, was sich letztlich unserem Zugriff entzieht, wie kann ich das spürbar machen, wie kann ich das darstellen? Und mich, das ist wahrscheinlich schon eher reformiert, mich interessieren genau diese Fragen. Wie kann ich etwas bildlich, visuell darstellen und gleichzeitig damit sagen, es ist eigentlich, entzieht es sich dem Zugriff? Das finde ich so spannende Fragen. Was gibt es da für visuelle Strategien? Also das ist jetzt meine persönliche Faszination an dem Thema. Und dann finde ich es einfach unglaublich spannend, wie Motive, Bilder aus der christlichen Ikonografie, wie sich die auch entwickelt haben in der Geschichte. Ich mache ja auch regelmäßig mit an diesem Format Kunst und Religion im Dialog im Kunsthaus Zürich, wo es ja eigentlich immer um diese Frage geht.
Hast du das nicht sogar wesentlich angestoßen?
Das habe ich sogar angestoßen, ja, ganz genau, ja, vor einigen Jahren. Das stimmt, ja, genau. Und da geht es eigentlich immer um die Frage, was gibt es für Bildmaterial rund ums Göttliche? Wie gehen Kunstschaffende damit um und wie wandelt sich das auch? So, das finde ich einfach ein unglaublich spannendes Thema.
Wir sehen ja, dass diese Dialoge, die du angesprochen hast, in den Museen zwischen TheologInnen und KunsthistorikerInnen und dem Publikum äußerst nachgefragt sind. Menschen haben Lust, sich da tiefer einzulassen. Und du hast auch erwähnt, dein historisches Interesse. Wenn man irgendwo hineingeht in Ikonografie, hast du erwähnt, also die Formengeschichte, die Figurengeschichte, die Motive, da merkt man, da ist immer ein großer Reichtum drinnen. Man lernt immer viel, auch über sich selber, über die eigene Seele. Es ist ein ganz spannendes Gebiet. Und das Zweite, was du genannt hast, oder eigentlich hast du das sogar als Erstes genannt, ist dieses ein bildhaften Ausdruck zu finden, oder es kann ja auch Klang sein, für das, was gar nicht so unmittelbar zugänglich ist. Also mit einem etwas vielleicht zu häufig schon zitierten Begriff von Hartmut Rosa, das Unverfügbare. Und da geht es mir auch so, dass ich dann glücklich bin, wenn ich merke, Kunst bewirkt wie eine Öffnung. Das kann sein mit ganz feinen, subtilen Eingriffen, auch in bestehende, sehr vertraute Kirchenräume, die dann irgendwie eine Änderung erfahren. Also die Atmosphäre ändert sich. Man sieht sie neu, man kann auch das Alte dadurch wieder neu sehen. Ich würde dich jetzt fragen, du bist ja jetzt jemand, der in der Bahnhofskirche in Zürich Seelsorger bist und gleichzeitig dort auch dein Kunstinteresse auslebst, sage ich einmal. Da gibt es immer wieder so Interventionen. Kannst du da Beispiele nennen, wo für dich das eingelöst wurde, was du vorhin beschrieben hast, bildhafter Ausdruck für etwas, das sich gar nicht so leicht fassen lässt und das vielleicht auch eine Veränderung bewirken kann?
Ja, genau. Wir werden jetzt diesen Sommer das vierte Mal einen Künstler dort haben, der eine Installation einrichtet. Für mich am deutlichsten klar geworden, was sich ändert in einem Raum und was ein Kunstwerk mit einem Raum machen kann, war eigentlich der erste Durchgang mit einer sehr ziemlich großen Stele von der Basler Künstlerin Nina Gamsachurdia. Und wenn man den Namen hört, merkt man schon, dass sie noch andere Wurzeln hat. Also sie kommt ursprünglich aus Georgien und ist sehr vertraut mit der Ikonenmalerei. Und sie hat eine übermenschengroße Stele geschaffen aus Lindenholz. Und die Fläche hat sie in mehreren Schichten mit Lapislazuli bemalt, also mit diesem ganz intensiven, tiefen Blau, das ja aus der Ikonenkunst kommt. Also das ist eine uralte Farbe, die in der Ikonenkunst verwendet wurde. Und die Ränder hat sie mit Blattgold vergoldet, ein anderes Material, das in der Ikonenkunst extrem wichtig ist. Und das Spannende ist, dass sie also eigentlich Ikonenkunst gemacht hat, auch Holz eben verwendet hat als Grundlage, aber keine Ikone gemacht hat. Es war nichts Gegenständliches, es war einfach dieses tiefschichtige, mal ein bisschen hellere, mal tiefer blaue Lapislazuli und Gold. Und das Spannende fand ich, dass sie an die Tradition anknüpft, aber das Werk total anschlussfähig war für Menschen, die jetzt überhaupt nicht religiös sind oder auch Musliminnen, weil es in dem Sinn jetzt nicht explizit christlich war. Und die Wirkung war ganz verblüffend, weil dieses Blau zusammen mit diesem schillernden, je nach Beleuchtung, auch Goldrand, das war einfach total stark in diesem relativ kleinen, intimen Raum. Also entweder hat es dich reingezogen in dieses Bild und du konntest da sehr lange davor verweilen. Oder, und das gab es auch, und das fand ich eben spannend, es gab auch Menschen, die fast zurückgedrängt wurden von diesem Werk, weil es so stark war in der Ausstrahlung. Also da hat man gemerkt, Farbe ist eine Kraft und ist eine Energie. Und es hat wie den Schwerpunkt in diesem Raum auch verändert. Also diese Stele hat den Schwerpunkt dann ausgemacht in dieser Zeit. Da haben sich neue Fragen gestellt für Besucher. Was ist Gott für mich? Inwiefern ist Gott allenfalls darstellbar oder spürbar? Inwiefern kann Material, wie jetzt eben Farbe, für Göttliches stehen? Und es ist natürlich auch klar, diese Stele, wenn man die woanders gezeigt hätte, in einer Galerie, die hätte eine ganz andere Wirkung gehabt. Man hätte diesen kirchlich-spirituellen Kontext viel weniger schnell mitgedacht, weil man einfach mal gefunden hätte, Farbfeldmalerei, vielleicht hätte man gesagt, abstrakter Expressionismus, irgendwie so. Und der ganze religiöse, spirituelle Hintergrund, der wäre vielleicht erst beim zweiten oder dritten Gedanken reingekommen. Und hier war er eigentlich sofort da, denke ich. Das fand ich sehr spannend. So.
Das wollte ich gerade auch erfragen, wie diese unterschiedlichen Menschen, die es in eine Bahnhofskirche zieht, also welche, die einfach Zeit überbrücken möchten, ich weiß nicht, Obdachlose vielleicht auch.
Und, auch, ja.
Du sagst, dass diese Kunst so unmittelbar wirkt. Also häufig haben wir ja doch auch wie eine Hürde, eine Schwelle. Wir haben schon gesagt, man braucht historisches Wissen. Also Lapislazuli, denkt man an Fra Angelico und diesen Maler, der diese Engelsdarstellungen machte. Wenn man dieses Wissen nun nicht hat und Kunst eine Schwelle darstellt, eine Bildungsschwelle, auch Klassismus, also es ist nicht zu Unrecht, auch wird als elitär oft angesehen. Also wenn man sieht, welche Preise da bei der Art Basel verlangt werden. Und du sagst aber, in diesem Raum Bahnhofskapelle, da hast du dieses Kunstwerk erlebt als unmittelbar ansprechend. Hast du da Rückmeldungen auch gekriegt von, sagen wir mal, Obdachlosen?
Von Obdachlosen jetzt vielleicht nicht so. Aber sonst von Besuchenden? Genau. Also ich finde, das ist nämlich genau das Reizvolle, dass Kunst an so einem Ort etwas von seiner, von diesem Elitären verliert, weil es eben nicht in diesem Kunstmarkt dann erscheint, sondern in einem anderen Kontext. Es ist dann einfach, was es ist. Also ich habe für mich so mal so gesagt, es ist weniger so, dass die Leute wegen der Kunst in den Raum der Stille gekommen sind, sondern die Kunst wurde ihnen in den Raum gesetzt. Also es war auch eine, oder wir machen damit auch eine in einem gewissen Sinne eine Herausforderung. Wir sagen, das ist jetzt da und ihr seid jetzt halt einfach ein Stück weit auch gezwungen, euch damit zu beschäftigen. So, und das ist nicht so, dass ich mich entscheiden muss, ich gehe jetzt in die Galerie oder an die Art Basel und guck mir das an. Ich muss sowieso nicht kaufen. Also das ist wirklich was völlig anderes und das finde ich eben spannend. Und ich habe so festgestellt, ich habe gehört, dass es sehr vielen sehr gefallen hat, eben weil es diese sehr starke Wirkung hatte. Und ich glaube, es hat viele Menschen auch erahnen lassen, so in diesem Blau, was ja auch für himmlische Welt steht, für was Heiliges, da steckt eben so eine Sehnsucht nach diesem letzten Gehaltensein, nach Geborgenheit im Göttlichen. Ich glaube, das haben viele Menschen gespürt. Zum Teil konnten sie es ausdrücken, zum Teil nicht. Aber ich glaube schon, dass man das gespürt hat, dass da was auch ausgesagt wird mit diesem Werk. So, also wenn du so jetzt konkret fragst, sehr viele Leute haben sich sehr angetan geäußert. Wow, toll, unglaublich gut. Es gab auch Leute, die extra deswegen gekommen sind. Und dann gab es die, die nichts dazu gesagt haben. Und dann gab es wenige, aber dezidierte eben Aussagen, das geht hier nicht oder was halte ich gar nicht aus, diese unglaubliche Energie. So. Und das war dann spannend, weil wir natürlich dann auch im Gespräch fragen konnten, ja, warum hältst du das nicht aus? Was ist denn das genau? Bis hin zur Einladung, ja, guck doch mal, komm doch mal wieder und guck mal, wie es dann ist. Vielleicht ändert sich auch was. Also es gab natürlich auch spannende Gespräche dann über die Wirkung dieses Werkes.
Ich habe Bahnhofskirche gesagt, du hast gesagt Raum der Stille und du hast auch betont, dass es um Interventionen geht. Intervention ist auch so ein Begriff aus der Kunst, aus der Gegenwartskunst, dass es wie um Eingriffe geht, also nicht das Tempo, dass dauernd da etwas installiert wird, sondern immer wieder mal Eingriffe. Und du hast deutlich gemacht, dass es deshalb auch die Wirkung entfalten konnte, weil es nicht so spezifisch christliche Ikonografie hatte und damit breiter ansprechen kann. Genau. Jetzt könnte man aus einer, sagen wir, traditionelleren religiösen Verfasstheit heraus sagen, wird da nicht auch was verwässert?
Da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Punkt, auch jetzt wieder beim Verhältnis von Kunst und Kirche so durch die Geschichte. Also wir leben ja in einer anderen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo, also in der unsere Gesellschaft sehr divers geprägt ist, Menschen mit verschiedenen spirituellen, kulturellen Hintergründen hier leben und es ja auch diesen Begriff, den du ja auch schon theoretisch dich damit beschäftigt hast, mit dieser Interspiritualität oder Multispiritualität oder Interreligiosität. Also wir haben heute Menschen, die sich mit verschiedenen Strömungen und religiösen Hintergründen biografisch auseinandersetzen und auch ein Stück weit verschiedene Traditionen für sich in ihrem Leben und in ihrer Spiritualität integrieren. Und ich finde absolut, dass sowohl Kirche wie Kunst sich damit auch beschäftigen soll und das ernst nehmen soll. Und das, finde ich, zum Teil in der Lukasgesellschaft statt, um darauf auch wieder zurückzukommen. Wir sind nicht mehr dieselbe Organisation wie vor 100 Jahren. Wir sind auch heute klar diverser. Und in der Bahnhofkirche ist es sowieso klar, weil wir da eine Kirche sind in einem total öffentlichen Raum, also man kann sagen im Zentrum Zürichs, wo auch Touristen vorbeikommen. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir zwar von der Kirche her kommen und die Trägerschaft die Kirche ist, aber dass wir eine spirituelle und sowieso seelsorgliche Offenheit leben für alle Menschen, die da kommen. Von daher wäre jetzt ein explizit christliches Werk eigentlich auch nicht, bei uns nicht am richtigen Ort.
Vielleicht zugespitzt nochmal, tut die Kunst der Kirche und der Religion gut, die Kunst, die ja offen lassen will, die die leerstellen lässt, um etwas zu evozieren, was gar nicht konkretisiert wird, tut sie gut oder im Gegenteil, trägt sie dazu bei, dass Kirche sich selbst ein bisschen abhanden kommen könnte?
Da gibt es sicher verschiedene Meinungen dazu und Haltungen. Also meine Haltung ist, ich finde, es wird tendenziell zu viel, sage ich jetzt mal so, gequatscht in Kirchen, also speziell in meiner reformierten Kirche, und auch viel zu viel zu erklären versucht. Natürlich braucht es gedankliche, systematische, theologische Auseinandersetzung um biblische Inhalte, um die Gottesfrage, aber ich glaube, jede seriöse Theologie kommt irgendwann zum Punkt, wo sie sagt, eigentlich wissen wir viel und doch nichts über Gott oder über das Göttliche. Und ich finde, die Kunst hat die große Chance, das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wir bewegen uns im Raum der Religion und Spiritualität, in einem Raum des Ahnens, vielleicht des Fühlens, des suchenden Nachdenkens, aber eigentlich nicht in dem des Wissens. Und von daher finde ich, sind so Sachen, die nicht so klar festgelegt sind, durchaus adäquat.
Matthias, neugieriger halber, ich möchte dich gern noch mit einem Gedanken konfrontieren von Boris Kreuz, dem Kunstwissenschaftler, den eigentlich Philosophen, Kulturphilosophen, nicht Kunstwissenschaftler, Kulturphilosophen. Und zwar macht er den Punkt stark, dass die Ästhetisierung auch eine gewisse Gewalt inne, nämlich wenn wir zum Beispiel sakrale Kunst in Museen haben. Also jetzt, wir haben viel gesprochen über Kunst in Sakralräumen, aber umgekehrt sakrale Kunst in Museen, klassisches Museum, da tun wir zwar andächtig staunen, aber wir beugen nicht unsere Knie. Das heißt, die Aufklärungsinstitution Museum neutralisiert diese Gegenstände, sie nimmt ihnen diese religiöse und sakrale Dimension, ästhetisiert sie. Wir als Kunstkonnoisseure bewundern dann ästhetische Dinge, also formal, wir schauen uns die Ikonografie an, die Inhalte. Das heißt, diese Gegenstände sind ja geradezu um ihre spirituelle Dimension gebracht worden und auch nicht zufällig, wenn man den Louvre anschaut, das Louvre-Prinzip, das sagt auch der Schweizer Kunsthistoriker Beat Wies, ist ja eines, dass das Ancien Regime, also das alte Regime, ins Museum steckt. Und das ist die beste Art, eigentlich das als antiquiert und überwunden darzustellen. Also es steckt auch eine gewisse Gewalt drinnen. Was sagst du zu diesem Gedanken, dass Ästhetisierung auch Gegenständen aus der Sakralsphäre gerade das Eigentliche nimmt?
Ja, also es stimmt natürlich, ein Stück weit ist es ja so. Ich denke, es ist ja halt auch historisch bedingt so, dass natürlich die Macht und die Bedeutung der Kirche nicht mehr dieselbe ist und dass diese Ästhetisierung in laizistischen, religionsneutralen Staaten stattgefunden hat. Und ich finde, es gibt einen kunstinteressierten Blick auf religiöse Kunst, das ist legitim zu sagen, mich interessiert jetzt weniger die Spiritualität, die darin steckt, sondern mich interessiert das Formale, das Ikonografische. Ich bestaune das, ich ordne das ein. Ich finde das total legitim. Gleichzeitig finde ich es aber auch immer wieder wichtig, und das schätze ich bei Ausstellungen auch, wenn auch immer wieder kommentiert wird in Bildlegenden oder wie immer man das macht, wo das herkommt und was die ursprüngliche Funktion war, damit man auch das richtig versteht und würdigen kann. Also ich glaube, wir merken das im heutigen Diskurs viel eher, wenn wir es mit Kunst aus anderen Kontinenten zu tun haben, Und das gibt's ja auch, dass nicht zuletzt durch den Kolonialismus Werke, die auch zur Kultur und zur Religion und Spiritualität von Völkern gehörten, geklaut wurden, darf man glaube ich so sagen heute, und in unsere Museen gekommen sind und genau dieser kultischen Funktionen beraubt wurden. Und da sind wir ja zum Glück sehr sensibilisiert im Moment zu sagen, da ist was geschehen, was auch fragwürdig ist. Und heute sind wir sehr bemüht darum, das auch kritisch zu kommentieren und diesen ursprünglichen Hintergrund auch wieder klar zu machen. Und ich finde, das kann man durchaus oder sollte man vielleicht auch bei christlicher Kunst machen, zu sagen, das waren mal Andachtsbilder, die standen in einer Kirche, die gehörten zum Altar und hatten da eine religiöse Funktion.
Ich teile deine Einschätzung vollkommen. Ich komme gerade von der Venedig-Biennale. Das ist ja diesmal die indigene Biennale. Sehr viel Schamanismus auch. Mehrere Pavillons, Nationenpavillons, haben sich umbenannt. Die sind jetzt nach den indigenen Nationennamen benannt, beispielsweise der brasilianische. Da sehen wir, in der Kunstsphäre gibt es ein großes Interesse an diesen Kulturen, gerade auch ihr Weltverhältnis, ein sorgsamer Umgang mit anderen Wesen und mit der Umgebung ist etwas, wo wir vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe auch jetzt das Gefühl haben, wir können von denen lernen. Und da ist dann Spiritualität hoch gefragt in der Gegenwartskunst. Was wir noch nicht so sehen, ist, dass auch die kirchliche Spiritualität da wiederentdeckt wird im großen Stil. Aber ich denke, es ist eine interessante Zeit wieder, weil ich merke gerade von Seiten der Künstler, dass da viele heutzutage Spiritualität sehr offen und offen gegenüber stehen und auch damit arbeiten.
Absolut, ja.
Ich hatte versprochen vorhin, als wir eingestiegen sind, dass wir nochmal kurz schauen auf diese Verschiebungen, die es gegeben hat. Lass uns jetzt kurz nochmal in die Zeitmaschine steigen. Ich nehme jetzt den Aufhänger tatsächlich, dieses neue, heutige Interesse in der Spiritualität. Und wenn wir jetzt, bezogen auf auch Kirche, wenn wir jetzt zurückfahren, die 100 Jahre, da damals war von Ars Sacra die Rede, die heilige Kunst. Was löst das bei dir aus? Also so hießen ja auch die Jahrbücher bei der Lukas-Gesellschaft.
Genau, das ist ja hochspannend, wenn man diese Geschichte dieser Publikation der Lukas-Gesellschaft anschaut. Auch schon nur die Titel. Es fing an mit Ars Sacra, ein lateinischer Begriff, sakrale, heilige Kunst zu Deutsch. Und das zeigt ja auch nochmal so dieses Katholische, also lateinisch als Kirchensprache. Ja, klar, also mir ist das aus heutiger Sicht fremd. Als Reformierter kommt mir natürlich sehr katholisch entgegen. Streng genommen haben wir in der reformierten Kirche ja nichts Sakrales, weil wir diese Aufladung von heiligen Gegenständen oder heiligen Handlungen ja gar nicht haben. So, also da merke ich halt schon die zeitliche Distanz und die konfessionelle Distanz. Aber es zeigt ja auch, ja, dass es damals um was anderes ging. Es ging um die Frage, wie eben, was ist zeitgenössische, qualitativ hochstehende kirchliche, sakrale Kunst? Das war die Frage. Und da stehen wir wohl ganz woanders. Heute heißen die Jahrbücher eben gewagt oder profan oder bildlos. Und da merkt man ja auch, dass die Fragestellungen ganz anders geworden sind. Also viel weniger kirchlich konnotiert.
Dann spannend auch nochmal 30er, 40er Jahre. Der Künstler versteht sich als Seelsorger. Mhm. Er hilft mit, zum Beispiel mit dem Kirchengebäude der Kirche. Und das wandelt sich dann stark, also natürlich die 60er Jahre, die politischen 60er Jahre, wo dann eine Sakralkunst oder eine Ars Sacra wie so ein Eskapismus wirkt. Also man verabschiedet sich da in die Überzeitlichkeit und hat nicht die sozialen Brennpunkte im Blick. Also das hat sich stark gewandelt damals. Und bis in die 80er Jahre hinein ist da etwas gewachsen, dass da wurden tatsächlich noch Kirchen gebaut, viele. Das hat sich ja dann stark geändert. Damit ist auch für so eine Organisation wie die Lukas-Gesellschaft hat sich da Wesentliches verändert, weil die in den Anfangsjahren einfach auch praktisch gebraucht wurden. Da in den 80er Jahren ist dann wie so das Gefühl einer Überbrückungsnotwendigkeit stärker geworden. Also Kunst und Kirche waren plötzlich wie so an verschiedenen Ufern und wir müssen dann als Organisation oder auch als Magazin, für das ich ja arbeite, das es 160 Jahre schon gibt, war dann das Gefühl, wir müssen da überbrücken. Da war eine Kluft irgendwie aufgetreten.
Genau.
Und wie ist es heute? Spürst du da einen Graben, der noch größer geworden ist oder hat es sich einfach verändert?
Ich würde sagen, zum Teil hat sich der Graben normalisiert. Also es ist mittlerweile normal in der Lukas-Gesellschaft, dass es Kunstschaffende gibt zum Beispiel, die nicht mehr in einer Kirche sind. Und das ist völlig gar kein Thema, das ist irgendwie akzeptiert. Und die auch mit einem interessierten, neugierigen Blick auf dieses ein Stück weit Fremde der Kirche schauen und sich einfach total interessieren dafür, wie so ein Raum funktioniert und was Kunst in diesem Raum kann und die selber eine sehr spirituelle Haltung mitbringen, ohne mehr jetzt konfessionell sich zugehörig zu fühlen. Von daher würde ich sagen, dieser Graben besteht noch, er hat sich aber normalisiert und er ist akzeptiert. Und vielleicht kann man sagen, es gibt so, wenn man von einer Brücke spricht, das Bild wackelt jetzt, aber vielleicht ist der Graben ein bisschen weniger weit geworden und die Brücken sind kürzer geworden, indem man sagt, doch eigentlich finde ich es spannend, was in diesen Kirchen läuft. Und die Kirchen ja auch, finde ich, sich schon auch immer wieder bemühen, natürlich auf die Gesellschaft zuzugehen. So, also ich finde, man kann vielleicht sagen, dass der Graben nicht mehr so stark ist, aber auch akzeptierter ist.
Vor dem Hintergrund der Digitalisierung ist ja auch eine Kunst und auch Spiritualität interessant geworden, die sinnlich fassbar ist, damit auch der Kirchenraum, auch der historische Kirchenraum ist für Künstler, das merke ich immer wieder, gerade auch als Raum interessant, machen sie so ortsspezifische Interventionen. Wie schätzt du das ein, diese sinnliche Dimension, die Kunst bieten kann? Und würdest du sagen, das frage ich jetzt als katholisch sozialisierter Mensch, würdest du sagen, so ein Raum mit einer gelungenen Intervention, sei es über Licht, Klang oder eine Plastik, hat dann doch irgendwie was Sakrales, irgendwie so was Heiliges? Würdest du das sagen als reformierter Theologe hier jetzt im RevLab-Studio?
Ich unterscheide halt zwischen Empfindungen und in Anführungszeichen Wirklichkeit, also wenn man von sakralen Empfindungen spricht.
Sind Empfindungen nicht wirklich?
Doch, natürlich. Aber also was ich meine ist, also ich kenne natürlich diese Empfindung von, oh, das ist was irgendwie vom Alltag Abgehobenes, etwas sehr Tiefes, Geheimnisvolles. Das kann ich durchaus auch als sakral bezeichnen. Für mich ist halt so diese Unterscheidung von eben sakralem und profanem Bereich, das meinte ich vorhin mit Wirklichkeit, die ist für mich halt nicht so gegeben. Also letztlich ist für mich, da bin ich halt schon sehr reformiert, ein Kirchenraum, einfach ein Raum, der eine Funktion hat, Gottesdienst zu feiern und entsprechend eben diese Stimmung, diese Empfindung auslösen kann oder soll. Aber ich war als Student ein Jahr in Kenia und habe da studiert und da gab es Gottesdiensträume, das waren leere Häuser mit Blechdach und da wurde durchaus intensiv und mit großer Überzeugung Gottesdienst gefeiert. Und das hat mich sehr gelehrt. Ästhetik, sakrale Stimmung ist sehr wichtig, aber ich würde sagen, es muss auch nicht. Geht auch ohne.
Ich gehe damit voll mit dir, Matthias, jetzt. Ich denke sogar sakral und die Unterscheidung sakral, profan, spirituell, weltlich, sie sind falsche Dualismen. Dahinter hinausgehen. Ich glaube, das ist der Weg. Und da, glaube ich, können wir heute, wo wir in vielen Bereichen als moderne Großstadtmenschen abgekoppelt sind, auch wieder von Indigenen lernen, hinter diese falschen Dualismen hinauszukommen.
Genau.
Und dann wirklich das Spirituelle zu entdecken. Mhm. Überall, hier und jetzt, auch in unserem Podcast.
Absolut, genau. Ja. Soll ich noch was sagen zur Sinnlichkeit?
Unbedingt.
Ja, das war ja auch noch ein Teil deiner Frage. Also ich finde auch, ich glaube, das ist das total Spannende an Kunst in diesen Räumen, dass es eben nichts Digitales und Virtuelles ist, sondern es sind konkrete Räume mit konkreten Lichtführungen. Da wird ein Raum auch modelliert und es ist, glaube ich, genau, es tut uns gut, wenn wir solche Räume erleben und darin Stoff, Material, Holz, Tuch, ja, Skulpturen, Bilder, das ist, glaube ich, schon was Menschen auch suchen in dieser Welt, wo du sonst so viel vor einem Gerät sitzt und vor allem Informationen zur Kenntnis nimmst, die auf dem digitalen Weg zu dir kommt. Diese, ja, auch je nachdem ganz einfache Sinnlichkeit. Ich denke schon, dass es Menschen gut tut und dass es auch das etwas ist, was Kunstschaffende fasziniert. Ein Freund von mir aus der Lukas-Gesellschaft setzt sich sehr mit Licht im Kirchenraum auseinander. Das ist der Künstler Peter Diem. Mit ihm bin ich öfter mal unterwegs gewesen in letzter Zeit und da ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig das Licht ist, dass Kirchenräume selber auch Skulpturen sind, die sinnlich wahrnehmbar sind und wie das Licht eine unglaubliche Wirkung hat in diesem Raum.
Ich tue zum Abschluss noch etwas, das sinnlich ist, und zwar raschle ich jetzt mit dem großen Folder, den ihr habt, größer als früher diese Tageszeitungen in den Cafés, als es noch die ganz großen gab, noch größer. Und du hast Peter Diem genannt, der spielt, da ist ein, also dieser Flyer enthält nun Interventionen und unter anderem Intervention von Peter Diem in Luzern, Franziskaner Kirche.
Genau,
und
ja.
Er spielt eben auch mit dem Dunklen, mit der Finsternis.
Genau, genau. Mhm. Ihn interessiert also auch das, was so zwischen Licht und Finsternis passiert, so die Dämmerung, das, was dann nicht mehr ganz sichtbar ist in einem Raum, diese Stimmung, die entsteht zwischen totaler Finsternis und Licht. Ja, das hat er so auch entdeckt als etwas ganz Bedeutungsvolles im Kirchenraum.
Ich heb noch ein paar Sachen heraus, wo ich hängen geblieben bin, die ich besonders spannend finde. Zum Beispiel eine Klanginstallation von 7 UKW-Sendern und 49 Kofferradios. Da vermischt sich UKW-Rauschen und ein Thema, das den Künstler interessiert, beziehungsweise das ist eine Gruppe, die heißt Blablabor.
Blablabor.
Blablabor. Es ist Schöpfung als labiles Gleichgewicht. Da bin ich hängen geblieben. Dann mehrere, es geht um Licht, mehrere Dinge, die sehr spannend klingen. Bei euch im Raum der Stille am Hauptbahnhof in Zürich, hinter den Wolken, auch ein Spiel mit Licht, so ein Wandrelief. Und dann bin ich noch hängen geblieben, Deus in Machina, eine Kunstinstallation, die ist in Luzern, richtig?
Mhm.
Da kann ich mit einem himmlischen Hologramm sprechen. in Jesus-Form. Kannst du dazu ein bisschen was sagen zum Abschluss?
Ja, da sind wir jetzt wieder bei der ein Stück weit bei der Virtualität oder vielleicht an der Grenze zwischen Sinnlichkeit und Virtualität. Das ist ein Kunstexperiment, das die Peterskapelle in Luzern zusammen mit der Hochschule Luzern zusammen macht, wo man eine KI, eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die dann in einer Robotergestalt im Beichtstuhl sitzen wird, in einem Roboter Jesus sozusagen. Und da, ich kann dann als Gast kann ich mich in diesen Beichtstuhl setzen und dem virtuellen Jesus, dem KI Jesus Fragen stellen und werde Antworten erhalten und das Spannende wird sein, was da kommt. Und ich finde dieses Projekt sehr innovativ, weil es genauso zeigt, was kann KI auch im kirchlichen Kontext und wo sind auch die Grenzen. Also wir werden da erleben können, kann KI für Seelsorge eingesetzt werden? Und was passiert dann mit mir, wenn ich so scheinbar eine Jesusfigur vor mir habe, wo ich doch weiß, dass Jesus eigentlich gar nicht mehr lebt oder eben also auferstanden erlebt und jetzt aber plötzlich in künstlicher Form vor mir sitzt. Das sind ja ganz verschiedene Verschiebungen, die da innerhalb der Glaubenswelt, aber auch meiner Wahrnehmung von Realität stattfinden. Und das stelle ich mir extrem spannend vor, was da passieren wird.
Ab wann ist das zu erleben?
Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht auswendig weiß. Es steht auf dieser wunderbaren Art Map. Ich weiß es aber jetzt gar nicht auswendig.
Das wird zu erleben sein in der Peterskapelle, 23. August bis 20. Oktober.
So ist es, ja.
Eine Konferenz wollen wir noch ankündigen. Kündig du die an.
Genau. Das ist die Jubiläumstagung der Lukas-Gesellschaft, eben zu diesen 100 Jahren. Die wird am 31. August stattfinden. Das ist ein Samstag am Nachmittag zwischen 2 Uhr und 6 Uhr in Könitz bei Bern in der Pfarrei St. Josef. Und das ist aus diesem Grund so, weil diese Pfarrei ist einer der letzten wahrscheinlich neueren Kirchenbauten, 1991 eröffnet. Seither wurden wohl nicht mehr viele Kirchen gebaut. Und da haben sowohl Architekten wie Kunstschaffende, die in der Lukas-Gesellschaft waren, mitgewirkt. Also die Architekten waren Mitglieder der Lukas-Gesellschaft, die Künstler, die sie ausgestattet haben. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir diese Tagung da machen. Und da werden wir diese knapp 30 Projekte, die du erwähnt hast, feierlich eröffnen und werden eines sehen können, das dort gemacht worden ist vom Künstler Jo Achermann. Er hat so eine Intervention im Eingangsbereich dieser Kirche entwickelt. Wir werden das Jahrbuch, das schon erwähnt wurde, wir werden die Vernissage feiern. Und dann gibt es einen inhaltlichen Input, der sich mit der Frage auseinandersetzt, so spirituelle Spuren in Kunst und Architektur. Wir sind auch im Jahrbuch der Frage nachgegangen, wie sich eigentlich die religiöse, spirituelle Prägung in der Biografie niederschlägt im Schaffen eines Künstlers oder einer Architektin. Und das wollen wir ausführen und weiterführen. Und da haben wir eine jüdische Referentin eingeladen, Naomi Lubrich. Sie ist Direktorin des Jüdischen Museums Schweiz in Basel. Und sie wird der Frage nachgehen, gibt es eine jüdische Kunst? Und was wäre denn eine jüdische Kunst? Spannend ist, dass dieses Museum eben jüdische Kunst sammelt. Und sie mussten, um das zu tun, für sich definieren, was ist für uns jüdische Kunst? Da gibt's Kriterien, die muss man entwickeln. Und sie hat mir gesagt im Vorgespräch, dass es Künstlerinnen gibt, die einen jüdischen Hintergrund haben, die sagen, nein, ich mache nicht jüdische Kunst, ich mache einfach Kunst. Und das ist ja genauso die Frage, wie prägt der Hintergrund, den du hast, allenfalls dein Schaffen? Und ist es legitim zu sagen, es ist trotzdem jüdische Kunst, weil das und das. Also diesen Kriterien wird sie nachgehen. Und dann wird der reformierte Theologe David Plüss, der an der Theologischen Fakultät in Bern Dozent ist, Professor ist, wird so ein Co-Referat halten, wo er diese Frage nochmal ausweitet. Jetzt auch wieder im Blick auf christliche Vertretungen. Er wird da auch Positionen von Kunstschaffenden der Lukas-Gesellschaft sich genauer angucken und das Thema nochmal so zurückführen oder ausweiten, wie man es nimmt, so zu unserer hier christlichen Tradition. Und da gibt es ein Podium, wo die beiden dabei sein werden und zwei Kunstschaffende der Lukas-Gesellschaft. Also ein ziemlich dichtes, aber ich glaube auch sehr spannendes Programm. Ah, und nicht zu vergessen, man wird eben diese Kunstinstallation von Joe Achermann anschauen können und natürlich diese Kirche St. Josef unter kundiger Führung.
Also mit dem Hauptreferat gibt es eine jüdische Kunst, blickt ihr über die Grenzen kirchlicher Konfessionalität hinaus. Das genau. Tun wir übrigens auch in dem Magazin Kunst und Kirche. Wir haben seit Jahren eine Muslima, die bei uns mitwirkt. Nega Hakim ist das, die mehrere Hefte schon zum Moscheebau gemacht hat. Vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Und ich, Johanna de Blasi aus dem RefLab, bin in der Lukas-Gesellschaft als Mitarbeiterin der Landeskirche. Darf ich da auch vertreten sein als Kollektivmitglied, heißt das, für die Landeskirche, was mich sehr freut. Und so kann ich uns beiden jetzt und der Lukas-Gesellschaft gute Veranstaltungen wünschen und hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, Lust bekommen habt, auf dieses Thema euch da noch näher zu befassen. Es gibt in der zweiten Jahreshälfte viele, viele Anlässe dazu und die Links, die findet ihr im Podcast unten in der Beschreibung. Dankeschön, Matthias.
Vielen Dank dir für das Gespräch und herzliche Einladung an alle an diese Anlässe. RefLab.